Ich lese uns aus dem Brief von Paulus an die Kolosser ab Kapitel 3, Vers 9 aus der Bibel in der neuen evangelistischen Übersetzung. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Dabei ist es egal, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Wichtig ist nur Christus, der alles umfasst und in allen ist. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen. Und seid dankbar. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, wie es der Herr von euch erwartet. Ihr Männer, liebt eure Frauen und lasst euch nicht gegen sie aufbringen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das gefällt dem Herrn. Ihr Väter, provoziert eure Kinder nicht, sonst verlieren sie den Mut. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in allem und nicht nur, wenn sie euch zusehen. Tut es nicht, um euch anzubiedern, sondern aus ehrlicher Überzeugung und in Ehrfurcht vor eurem himmlischen Herrn. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten. Da wird niemand bevorzugt. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven fair und gerecht. Denkt darin, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt.
Sklaven. Komisches Wort, ne? Sklaverei ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Möglicherweise denken wir bei dem Begriff zunächst einmal an irgendwie die Südstaaten in Amerika, ja, und dann irgendwelche Filme. Aber wir wissen ganz genau, Sklaverei ist viel älter. Ja, allein wenn wir 3.000 bis 4.000 Jahre zurückdenken in Ägypten, das Volk Israel, versklavt. Über Jahrhunderte und Jahrtausende hat Sklaverei immer neue Formen angenommen und auch heute, wenn wir in die Welt schauen, Sklaverei ist nicht ausgestorben. Es gibt sie beispielsweise in Form von Zwangsprostitution, Kinderarbeit, Hausmädchen, Arbeitsmigranten. Und diese Menschen leben oder arbeiten nicht nur unter schlechten, eigentlich menschenverachtenden Bedingungen, sondern sie werden wie Eigentum behandelt. Ja, sie sind sogar für andere Menschen ihr Eigentum. Und das ist letztendlich auch die Definition eines Sklaven, Eigentum eines anderen Menschen zu sein. Und laut des Global Slavery Index arbeiten heutzutage ca. 50 Millionen Menschen innerhalb solch kranker Systeme. Okay, worüber spricht Paulus hier, oder? Wenn er in Vers 22 sagt, ihr Sklaven, Gehorcht euren irdischen Herren in allem und nicht nur, wenn sie euch zusehen. Es hat irgendwie einen Beigeschmack, wenn wir uns das alles vor Augen führen. Und die Frage ist doch, rechtfertigt Paulus hier solch ein System? Denn tatsächlich ist es ja so, dass in der Geschichte auch immer mal wieder Bibelverse herangezogen wurden und missbraucht wurden, um Sklaverei zu rechtfertigen. Bis vor wenigen hundert Jahren ist das geschehen. Und wenn Paulus wirklich das System bestätigen würde, ja, also was ja schon krank genug wäre, aber dann wäre der darauffolgende Halbsatz mindestens genauso erschreckend. Da sagt er, tut es nicht, um euch anzubiedern, sondern aus ehrlicher Überzeugung. So ein bisschen nach dem Motto, ja, wenn ihr schon Sklaven seid, dann seid auch richtige Sklaven. Sondern macht keine halben Sachen. Boah. Okay, vielleicht fragt ihr euch, David, was ist das für ein Start in die Predigt? Wie willst du da jetzt wieder rauskommen? Ich glaube, ich komme da raus. Denn die Bibel hilft mir dabei und wir müssen einfach nur weiterlesen und wir fangen schon an zu verstehen, was hier eigentlich gemeint ist. Tut es in Ehrfurcht vor eurem himmlischen Herrn. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Also, es macht auf jeden Fall ein bisschen besser, ne? Wenn Paulus also sagt, tut eure Arbeit, ihr Sklaven, dann meint er, tut eure Arbeit nicht direkt für den Herrn, sondern eigentlich direkt für Jesus. Indirekt für den Herrn, aber eigentlich für Jesus. Und trotzdem ist hier irgendwie noch Spannung drin. Aber halten wir das erstmal so fest, ja? Ich möchte mit uns beten. Jesus, du siehst diese Verse, die irgendwie auch anstößig sind, wo wir direkt so eine Spannung haben, wenn wir an das denken, was in der Welt passiert und was in der Welt passiert ist, in der Geschichte. Und ich bete jetzt einfach, dass wir verstehen, was du wirklich zu sagen hast, was du durch Paulus sagen wolltest damals. Das ist auch eine Nachricht, die hat für uns Relevanz. Und ich bete jetzt für offene Herzen, für offene Ohren. Und dein Geist, der spricht. Amen. Also wir starten heute in die Predigtreihe, das habe ich ja eben schon gesagt. Und das Thema ist, Gott ist mein Boss. Wir sind gerade angekommen auf dieser kleinen Insel und wir steigen aus dem Boot und sind bei diesem Thema. Und wenn Gott mein Boss ist, dann zwangsläufig bin ich sein Angestellter oder so, ne? Oder sein Diener, anderes Wort. Oder besser gesagt, ich bin sein Doulos. Doulos ist nämlich das Wort für Sklave, Diener oder auch Knecht. Und das ist das Wort, was unter anderem auch hier in dieser Stelle benutzt wird im Kolosserbrief. Aber der Begriff bezieht sich nicht immer auf Sklaven, die in einem Unterdrückungssystem arbeiten. Ja, so müssen wir eigentlich nur auf die Worte von Jesus schauen. Und auch Jesus benutzt immer wieder Worte, gut, er hat nicht Griechisch gesprochen, aber die gleichen Worte und sagt eigentlich, ihr seid meine Diener, meine Knechte. Wir kennen die ganzen Gleichnisse, ja? Wenn da, keine Ahnung, die Weingutbesitzer oder irgendwelche Hausherren sind, dann gibt es fast immer Knechte oder Sklaven oder Diener, Menschen, die für einen anderen arbeiten. Damit sind dann fast immer wir gemeint, die Nachfolger, die Jünger. Also wenn wir von Doulos sprechen, diesem Wort, wissen wir schon mal, dass dieser Begriff nicht zwangsläufig in so einem Unterdrückungssystem gedacht werden sollte. Es kann in so einem System sein, aber es muss nicht in so einem System sein. Und das sollte uns ja auch irgendwie klar sein, weil alle, die wir glauben, haben bestimmt schon mal gehört, ja, wir sind irgendwie Diener Jesu. Wir sind Diener Jesu. Aber was macht das mit uns? Macht uns das irgendwie, unterdrückt uns das? Nee, keineswegs, oder? Wir sind doch überzeugt, dass die Identität, die wir als Diener und Kinder Gottes haben, uns eigentlich die unendliche Freiheit schenkt. Die absolute Freiheit, nach der wir uns wirklich sehen. Also ich bin ein Sklave Gottes, ja, Sklave, komisches Wort, aber ich benutze es hier mal ganz bewusst. Und deswegen lebe ich im Rahmen seiner unendlichen Freiheit und eben nicht im Rahmen der Unterdrückung. Oder? Amen. So. Ich bin noch nicht durch mit der Predigt. Also wem ich diene, bestimmt auch irgendwie meine Identität als Diener. Ja? Paulus schreibt in Vers 23, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Also Paulus spricht sich hier nicht für ein System aus, sondern er fordert in erster Linie dazu auf, dass Nachfolge und Jüngerschaft ganzheitlich geschieht. Auch bei meiner Arbeit, auch in meiner Rolle, auf meiner Arbeit. Auch in der Beziehung zu meinen Kollegen, zu meinen Vorgesetzten, zu meinen Angestellten, wie auch immer. Nachfolge muss ganzheitlich gelebt und gedacht werden. Und wenn wir noch weiter lesen, ja, dann kommen wir auch mal auf die Idee, ja, stimmt. Und was Paulus hier macht ist, er spricht ja auch nicht nur Sklaven an. Er spricht ja zuerst, er spricht ja vorher noch die Kinder an, die Väter, die Frauen und die Männer. Eigentlich, was er macht, er zeigt uns ja ein Bild von verschiedenen Personen in verschiedenen Rollen und dass die aber alle irgendwie innerhalb der Maßstäbe Gottes leben sollen. Also ich lese nochmal die Verse 3, Vers 25 und 4, Vers 1. Wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten. Da wird niemand bevorzugt. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven fair und gerecht. Und denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Irgendwie sind die Herren ins vierte Kapitel gerutscht, aber es gehört definitiv unmittelbar dazu. Okay, ich folge mal ganz kurz für uns. Genauso wie die irdischen Diener ihren irdischen Herren aus ehrlicher Überzeugung dienen sollen, sollen die irdischen Herren ihre irdischen Diener fair und gerecht behandeln. Also dienen die irdischen Herren ihrem Herrn Jesus, indem sie gut über ihre Diener herrschen. Ja? Verstanden? Okay, ich lese nochmal langsamer vor, ja? Genauso wie die irdischen Diener ihren irdischen Herren aus ehrlicher Überzeugung dienen sollen, sollen die irdischen Herren ihre irdischen Diener fair und gerecht behandeln. Also dienen die irdischen Herren ihrem Herrn Jesus, indem sie gut über ihre Diener herrschen. Ja, das muss man erstmal verstehen, ne? Und sie sollen dabei an ihre Identität denken, die sie als Diener Jesus sind. Weil das macht was mit einem, wenn man über andere Leute herrscht. Ich habe aus gutem Grund Stefan gebeten, schon ein paar andere Verse, die vorauslaufen, zu lesen. Und wenn wir auf die Verse 9 und 10 schauen, da steht, hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Wir haben ja einen Vergleich des alten und neuen Menschen. Der alte Mensch, der seinen Ursprung in Adam hat, in der Sünde, und der neue Mensch, der sein Ziel in Jesus und in seiner Herrlichkeit hat. Einerseits liegt hier voll die Spannung drin, denn wir leben immer noch in der gleichen sündhaften Welt als schon neue Menschen. Und das beißt sich. Und ich glaube, das merken wir immer wieder. Gleichzeitig ist es auch eine Verwandlung, denn als neue Menschen werden wir weiter erneuert, so sagt es Paulus. Also ja, wir Christen sind schon neue Menschen, aber nein, wir sind noch nicht wie Jesus. Aber das Ziel ist so zu sein, wie zum Beispiel in Römer 8, Vers 29. Wir werden in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich werden. Das Reich Gottes ist, und diese Formulierung kennt ihr vielleicht, schon jetzt und noch nicht. Wir leben im Reich Gottes, schon jetzt und noch nicht. Der darauf folgende Vers ist im Hinblick unseres heutigen Themas absolut krass und revolutionär. Wahrscheinlich ist euch das gar nicht aufgefallen. Mir auf jeden Fall nicht, als ich das erste Mal gelesen habe in der Vorbereitung. Vers 11. Dabei ist es egal, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Wichtig ist nur, dass Christus, der alles umfasst und der alles, Wichtig ist nur Christus, der alles umfasst und in allen ist. Paulus zählt hier nicht einfach irgendwelche Menschen auf. Er zählt immer zwei Kontraste auf, oder? Also die Sklaven, die dürfen jetzt genauso teilhaben an diesem Verwandlungsprozess. Und dass das so ist, ist absolut krass und revolutionär. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Nichtjuden, Unbeschnittenen und Primitiven, das, was Paulus da eben aufzählt. Das Evangelium will alle erreichen, die ganze Welt. Oder? Das ist doch unsere Überzeugung. Wir lesen da so schnell drüber hinweg, weil das für uns so viel selbstverständlicher ist als für die frühen Christen damals. Wir realisieren gar nicht, wie revolutionär diese Worte von Paulus sind. Zur biblischen Zeit war es total normal, dass es Sklaven gab, im Sinne von, Menschen sind das Eigentum anderer Menschen. Weil wir haben es hier in Kolosser 3 nicht mit dem 21. Jahrhundert zu tun und vor allem nicht mit der mitteleuropäischen Welt, in der wir leben. Ja? Das galt nicht als schlecht. Das war auch nicht komisch. Das war einfach so. Das war Teil der gesellschaftlichen Ordnung. So komisch das für uns auch klingt und so schwer vorstellbar, wie das auch ist. Aber es gibt eine richtig tolle Geschichte, die uns das auch ein bisschen anschaulicher macht. Kennt ihr Philemon und Onesimus? Also vielleicht habt ihr euch mal gefragt, was dieses ein Kapitel Mini-Pixie-Buch in der Bibel soll. Zwischen Titus und Hebräer. Da ist ein Buch, das, ich glaube, 25 Verse. Ein ganzes Buch. Und das heißt Philemon. Und das ist der Pastoralbrief von Paulus an Philemon. Und dieser Philemon ist ein sehr reicher und auch sehr großzügiger Mensch, den Paulus offensichtlich sehr gern hatte. Ja? Und Paulus schreibt ihm oder sagt ihm: Philemon, Onesimus, dein entlaufener Sklave, bitte nimm ihn wieder auf. Und zwar nicht als dein Sklaven, sondern nimm ihn auf als dein Bruder. Denn er hat zum Glauben gefunden. Onesimus findet zum Glauben und er soll wieder aufgenommen werden bei Philemon, sein früherer Sklave. Und es ist total komisch für Philemon, in dieser Situation zu sein. Er kennt das nicht. Es war selbstverständlich für ihn, dass er Herr ist und sein Sklave Sklave ist. Philemon ist ein super netter, oder war höchstwahrscheinlich ein super netter, großzügiger, toller Kerl. Und trotzdem ist das komisch für ihn. Das ist die Realität dieser Zeit. Und anhand dieser Geschichte wird nicht nur deutlich, wie normal dieses System damals war, sondern es wird vor allem auch deutlich, dass der Einbezug von Sklaven in die christliche Gemeinschaft etwas komplett Neues war. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt in Beziehung setzen mit unseren Versen aus Kolosser 3, dann verstehen wir erst so richtig, wie revolutionär das ist, was Paulus hier schreibt. Er spricht gleichermaßen die Herren und ihre Sklaven an. Eigentlich eine Ebene. Obwohl sie unterschiedliche Rollen auf der Erde haben. Sie sind gleich in ihrer Identität als Diener Jesu. Und das gilt für uns genauso. Wir alle sitzen alle im gleichen Boot. Es gibt einen Herrn und viele Diener. Aber auch wir, genauso wie damals ein Philemon Schwierigkeiten damit hatte wahrscheinlich und das komisch fand, genauso leben auch wir immer noch innerhalb irdischer Systeme, oder? In unterschiedlichsten Rollen. Aber egal, welche Rolle wir haben, Paulus ist da sehr klar, es ist nur entscheidend, dass wir unsere Identität kennen, die wir in Jesus haben. Diener Jesu sein, Kind Gottes sein und vor allem auch neugeborene Menschen sein, die in Ewigkeit im Reich Gottes leben. Das gehört alles zusammen. Und das ist es eben. So, das Reich Gottes ist schon jetzt und noch nicht. Es gibt da so eine richtig große Spannung. Wir leben in einer unperfekten Welt, aber sollen uns schon jetzt Reich Gottesmäßig wie in der perfekten Welt verhalten. Und das ist die Spannung, die wir wahrscheinlich häufiger wahrnehmen. Das ist die Spannung, mit der wir leben, in der wir leben. Das ist der Grund, warum uns der Vers 22 auch so komisch vorkommt. Es ist so, als würden wir alle auf dem gleichen Spielfeld stehen, wie auch alle anderen Spielfiguren, die Jesus nicht kennen, aber wir spielen in anderen Regeln. Wir haben andere Maßstäbe. Die Maßstäbe sind andere. Wir leben in dieser Welt mit Maßstäben, die nicht von dieser Welt sind. Das ist nämlich, wie das Reich Gottes funktioniert. Es funktioniert anders als die Welt. Und das können wir ganz leicht herausfinden. Ja? Wir können einfache Fragen stellen. So, ich habe es gerade schon vorweggenommen. Wer ist unser Herr? Es gibt nur einen Herr. Jesus. Wer ist unser größter Diener? Jesus. Er hat es in Perfektion vorgelebt. Herr und Diener gleich in Person sein, gleichzeitig, das ergibt keinen Sinn in der Welt, in der wir leben. Die Jünger streiten sich. Wer von uns ist der Größte? Was sagt Jesus? Der am geringsten von euch ist der Größte. Wer werden die Ersten sein? Die Letzten. Das kann doch so ein Quiz sein, ne? Wer wird begreifen, wie reich er in Gott ist? Derjenige, der begreift, wie arm er eigentlich ist, ohne Gott. Das Reich Gottes steht in einem großen Kontrast zum Reich dieser Welt. Die Dinge funktionieren anders. Das Reich Gottes lässt sich ohne Jesus, ohne diese Person Jesus nicht verstehen. Man muss Jesus verstehen, um das Reich Gottes zu verstehen. Und ich würde es noch krasser formulieren. Wir als Christen müssen immer mehr so werden wie Jesus. Uns seiner Art und Weise angleichen, um das Reich Gottes zu verstehen. Und ich glaube, dann passiert auch noch viel mehr als einfach nur das Verständnis. Ich glaube, dann geschieht auch das, was wir beten. Dann kommt das Reich Gottes. Dein Reich komme. Und dann werden wir es sehen. Sein Reich. Schon jetzt. Hier auf Erden. Und das ist übrigens genau der gleiche Gedankengang wie der von Paulus in Kolosser 3. Denn nachdem Paulus in den Versen 9 bis 11 erstmal klar gemacht hat, dass das Evangelium alle erreichen möchte, predigt er über eine Jesus entsprechende Ethik. Er sagt, wie wir denn so leben können. Und er sagt es folgendermaßen, die Verse 12 bis 15 nochmal. Weil Gott euch, und euch sind wirklich alle gemeint, ja, diese ganzen Kontraste, Sklaven, Herren, Nichtjuden, Juden, weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen. Und seid dankbar. Also nachdem wir in den vorherigen Versen gelesen haben, wie der alte, sündige Mensch ausgezogen wird, ja, sagt Paulus jetzt, mit welchen Kleidungsstücken wir uns wieder anzukleiden haben. Ja, mit diesen ganzen Eigenschaften. Und Jesus selbst trägt diese Kleidungsstücke. Das sind seine Eigenschaften. Das sind die Eigenschaften, die von Gott kommen. Dadurch werden wir Jesus ähnlicher. Und die zwei zentralen Begriffe, die Paulus hier verwendet, ja, sind Liebe und auch der Frieden. Wir kennen das von Paulus, dass er immer wieder sagt, die Liebe ist das Höchste, das Größte. Und hier kommt auch der Friede, bekommt auch hier eine ganz besondere Rolle, einen ganz besonderen Fokus. Und warum macht er das? Ja, ganz klar, weil es diese ganzen Kontraste gibt. All das, was er aufgezählt hat. Wie, es war gar nicht vorstellbar, wie Sklaven und ihre Herren in Harmonie gemeinsam wie Brüder leben könnten. Das konnte man sich nicht vorstellen. Aber Paulus sagt, lebt im Frieden. Und wie sollte es doch anders sein, oder? Im Reich Gottes. Wenn wir doch ein Leib sind, wie kann es anders sein, als dass wir zum Frieden berufen sind? Wenn wir Brüder und Schwestern sind, wie kann es anders sein, als dass wir zum Frieden berufen sind? Egal wer wir sind, egal wo wir herkommen, egal was wir arbeiten, all das wird egal, weil wir letztendlich nur einem Herrn dienen und das ist unsere Identität. Wir sind Kinder Gottes. Also, so ein bisschen Fazit. Paulus offenbart hier ein Stück Reich Gottes. Er denkt größer als nur in irdischen Systemen. Das müssen wir verstehen, wenn wir diese Verse lesen. Und doch muss er innerhalb irdischer Systeme denken und predigen. Das Reich Gottes ist aber unabhängig von weltlichen Systemen. Denn es liegt auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Es durchdringt alles. Also auch die irdische Identität, die ist nicht meine Reich-Gottes-Identität. Deine irdische Identität kann dein Verhalten auf Reich-Gottes-Ebene nicht rechtfertigen. Nicht als Boss, nicht als Angestellter, nicht als Selbstständiger, nicht als Arbeitsloser, Schüler, Student oder Azubi. Sie sitzen alle im gleichen Boot. Egal wie die irdischen Strukturen sind. Kommen wir nochmal auf den Anfangsvers zurück. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. In allem und nicht nur, wenn sie euch zusehen. Das ist ja schon ein krasser Vers. Die Formulierung ist sehr, sehr krass. Und die Frage ist, hat dieser Vers nicht eine Grenze? Hat es nicht eine Grenze, wenn ich letztendlich Jesus dienen soll? Ich würde sehr deutlich sagen, ja natürlich, es gibt eine Grenze. Ich erinnere nochmal an den Kontext. Paulus adressiert hier nicht nur die Sklaven, sondern er adressiert kurz darauf auch die Herren und fordert Gerechtigkeit und Fairness. Also für einen absolut perfekten und 100% fairen Arbeitgeber, ja, der alles richtig macht, nichts falsch macht, ein Arbeitgeber, für den könnte man guten Gewissens einfach auch alles arbeiten, was so die Anforderungen bedeuten, oder? So, also stellen wir uns mal einen perfekten Arbeitgeber vor. Die Paulusgemeinde. Zum Beispiel, ja? Mache ich alles, was Carsten sagt?
Ja.
Ja.
Wehe nicht.
Spaß. Es gibt natürlich keinen perfekten Arbeitgeber. So. Aber gäbe es ihn, gäbe es aus meiner Sicht auch keinen guten Grund, als Arbeitnehmer die Forderungen nicht auszuführen. Also, das meint wahrscheinlich Paulus. Ein bisschen übertragen auf unsere heutige Zeit. Dient eurem Herrn, damit ihr Jesus dient. So. Das ergibt aber keinen Sinn, wenn sich der Dienst für Jesus und der Dienst auf der Arbeit widersprechen. Da sind wir uns alle einig. Das ergibt ja keinen Sinn. Und ich glaube, dass man sehr wohl bereit sein sollte, seine Arbeit im Extremfall sogar zu kündigen, bestimmte Dinge nicht zu machen, die gefordert werden, wenn sie nicht an das Reich-Gottes-Schema passen. Und es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die mir ein großes Vorbild darin sind, nicht weil ich unzufrieden bin in der Paulusgemeinde, sondern einfach weil sie so starke Glaubensschritte gehen. Ja, ich musste sofort an einen Bruder denken. Er wurde von seinem alten Arbeitgeber mehrfach zum Betrügen aufgefordert. Für ihn war das einfach nicht vereinbar mit seinem Glauben. Die Folge: Kündigung. Ohne Jobperspektive. Was für ein Glaubensschritt. Gott ist sein Boss. Nicht sein Arbeitgeber. Gott bestimmt, was er wie zu tun hat. Aber es beginnt schon bei echten Kleinigkeiten, oder? Ein ganz banales Beispiel. So für diejenigen, die im Büro arbeiten. Man sitzt im Büro, das Telefon klingelt bei jemandem anderem und diese andere Person ruft einem zu: Geh mal ran und sag, dass ich nicht da bin. Boah, was machen wir? Ich sag euch eins, wenn wir sagen, nee, mach ich nicht, dann ist wahrscheinlich die Harmonie, die zwischenmenschliche Harmonie ein bisschen gestresst, weil die andere Person sich denken würde, hä, ist doch ein kleiner Gefallen, mach das doch einfach. Tun wir unseren Kollegen damit einen Gefallen? Wir tun den Menschen um uns herum keinen Gefallen, wenn der Gefallen nicht auch Gott einen Gefallen tut. Also nein, das ist Lügen. Punkt. Von wem lasse ich mir was sagen? Wenn es darum geht, ethische Entscheidungen zu treffen, dann gibt es doch wohl nur einen Maßstab und das ist Jesus selbst. Und auch das sagt Paulus in einem anderen Brief an die Römer, Vers, 12, Vers 2. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob etwas gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wenn deine Kollegen sich an die Maßstäbe dieser Welt halten wollen und dich damit reinziehen wollen, dann denk an Römer 12, Vers 2. Prüfe, ob es Gottes Wille ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Prüf es. Gott möchte, dass wir innerhalb unserer gesellschaftlichen Strukturen letztlich ihm dienen. Und das machen wir natürlich nicht, wenn wir uns von den Maßstäben dieser Welt beeinflussen lassen, sondern nur, indem wir uns von den Maßstäben von Jesus und seinem Reich beeinflussen lassen. In diesem Reich gibt es nur einen Herrn, Jesus. Und dort finden wir Frieden, dort finden wir Liebe, das, was wir gelesen haben. Dort gibt es keine Unterdrückung, dort gibt es die unendliche Freiheit. Und darum, lasst uns in diesem Sinne Salz und Licht sein, denn wir leben in dieser Welt mit Maßstäben, die nicht von dieser Welt sind. Schon zu Beginn meiner Predigtvorbereitung kam mir ein besonderes Lied in den Sinn. Und wahrscheinlich würden es ein paar von euch auch erraten bei dem Thema. Amazing Grace. Dieses Lied wurde von John Newton geschrieben. John Newton lebte im 18. Jahrhundert und er war Kapitän eines Sklavenschiffs. Am 10. Mai 1748, glaube ich habe mir das Datum nicht aufgeschrieben, geriet er in schwere Seenot und betete zu Gott. Gott rettete ihn, alle, die darauf waren und sein Schiff. Und John Newton veränderte sein Verhalten nach dieser Gebetserhörung und nach dieser Gotteserfahrung. Zunächst wurde er einfach menschlicher seinen Sklaven gegenüber. Aber nach einigen Jahren gab er sogar seinen Beruf auf. Und er beschäftigte sich immer mehr und intensiver mit dem christlichen Glauben. Und schließlich kämpfte er gemeinsam mit William Wilberforce gegen die Sklaverei. Was für ein Wandel. Und dieses Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen. Es ist das Zeugnis eines Menschen, der verstand, was es heißt, sich nicht von den Maßstäben dieser Welt, sondern von den Maßstäben des Reiches Gottes steuern zu lassen und beeinflussen zu lassen. Deswegen lade ich euch ein, steht gemeinsam auf, wenn ihr könnt, und lasst uns unseren großen Gott loben und danken für all das, was er uns schenkt und für sein Reich, das er uns offenbart. Amen.